Das Wort Gottes für diesen Sonntag steht im Johannesevangelium. Es sind zwei Texte, die den Heiligen Geist zum Thema haben, nämlich Johannes 14, die Verse 16 bis 26 und dann aus dem Kapitel 16, den 7. und 8. Vers. Jesus lehrt uns: Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Wir wollen miteinander beten. Lebendiger Gott und Vater, wir wollen dir an diesem Morgen ganz herzlich danken, dass wir im Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, hier zusammenkommen können. Und dass wir mit denen jetzt verbunden sind, die auch im Livestream diesen Gottesdienst mitverfolgen. Wir danken dir, dass du unser gemeinsamer Herr und Gott bist. Und wir preisen dich, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, durch den wir Worte hören und aufnehmen können, durch den wir beten können, durch den wir in dir und mit dir verbunden sind. Wir danken dir für dieses ganz herausragende Geschenk dieser Gemeinschaft mit dir im Heiligen Geist. Danke jetzt für diesen Sonntag. Danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass du uns kennst, wie wir hier sind, was uns froh macht, was uns ermutigt, was uns hoffnungsvoll hier sein lässt. Du kennst aber auch die Last, die Not, die Angst, den Druck. Du kennst auch die gesamte Lage, auch hier in unserem Land und weit über deine Welt. Wir bleiben dabei, dass wir dich um deine Bewahrung, um deinen Schutz, um deine Abhilfe und um deine große Barmherzigkeit bitten. Du bist Arzt und Helfer. Dir sei das an dein gnädiges und barmherziges Herz gelegt. Und wir bitten dich um deinen Segen für das Hören auf dein Wort. Wir bitten dich auch um deinen Segen für das Reden deines Wortes, das Auslegen deines Wortes. Segne Rainer Wörz für seinen Dienst und gebrauche ihn durch deinen Heiligen Geist für uns. Danke, du heiliger, allmächtiger, barmherziger, unvergleichlicher Gott und Vater in Jesus. Gelobt seist du. Amen.
Ja, vor einigen Tagen habe ich eine spezielle Umfrage beachtet und die Frage war dort, ich nehme mal an, die Umfrage hat stattgefunden, bevor die ganze Corona-Sache begonnen hat: Wenn Sie sich etwas für Ihre Wohnung wünschen könnten, was wäre das? Also können ja schon mal überlegen, was Sie gesagt hätten. Und die, zumindest die Nummer eins ist für mich total überraschend, was da genannt wurde. Muss wahrscheinlich auch eine entsprechende Zeitschrift gewesen sein mit entsprechendem Leserkreis. Jedenfalls ganz vorne wurde genannt mit 51% das Wellness-Oasenbad. Na, kann man schon sagen, da sieht man mal, wie saturiert unsere Gesellschaft ist, das Wellness-Oasenbad. Das Zweite kann ich sehr gut verstehen und das können die, die pubertierende Kinder haben, besonders gut verstehen. 48,3% wünschten sich eine selbst aufräumende Wohnung. Gut, da muss man nicht mal nur Kinder haben, das ist ja immer schön, ne, wenn sich die Dinge selber erklären. Und den drittrangigen Wunsch kann ich auch gut verstehen. 44% wünschten sich mehr Platz. Es gibt ja eine Zeitschrift, die heißt Schöner Wohnen. Und da geht es dann darum, wie man und wo man vor allem auch schön wohnen kann und was man dann auch tun kann, damit es noch schöner wird. Aber ehrlich gesagt, ist das eigentlich das Wichtigste? Ist nicht viel wichtiger, mit wem man wohnt? Also es kann ja der schönste Palast sein, aber wenn man ganz alleine ist oder in zerstrittenen, furchtbaren Verhältnissen leben muss, kann man es vielleicht umgekehrt sagen, egal wo man wohnt, Hauptsache es ist gut, mit wem man wohnt. So ein bisschen nimmt ja die Werbung eines skandinavischen Möbelhauses, das ich jetzt nicht mit Namen nennen möchte, aus werbetechnischen Gründen, nimmt es ja ein bisschen auf. Sie waren sehr praktische, sehr billige Möbel, also günstige, billig ist ja negativ, sehr günstige Möbel und die werben ja gern mit dem Slogan, wohnst du noch oder lebst du schon? Das heißt, wenn man zu sehr auf bestimmte Dinge achtet, dann lebt man eigentlich nicht, aber man wohnt schön, aber man lebt nicht. Jetzt bei Gott stellt sich ja auch die Frage, mit wem lebt Gott eigentlich? Wie lebt Gott eigentlich? Wo lebt Gott? Und Sie mögen sich vielleicht fragen, was hat denn das jetzt mit unserem Thema zu tun? Es gibt ja manchmal Brüder, die nehmen eine Einleitung, also niemand, der hier irgendwo anwesend ist oder den Sie sonst kennen, aber mal so fiktiv, ja, wo man sich nachher fragt, was hat das eigentlich mit dem Thema zu tun, ja? Aber wir werden sehen, dass das Wohnen sehr eng mit dem Thema des Heiligen Geistes verbunden ist. Wir wollen uns ja 3 Sonntage hintereinander mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Wir sind nächsten Sonntag am Pfingstsonntag und es ist ja nun wirklich das Thema, das mit Pfingsten zusammenhängt. Die erste Einheit, also heute, die Verheißung und Sendung des Geistes. Dann wollen wir uns nächsten Sonntag mit den Namen, was das bedeutet, die Namen des Heiligen Geistes beschäftigen und dann mit seinen Aufgaben. Ich weiß nicht, wie Sie die Bibel lesen und wie Sie Ihr Glaubensleben führen. Aber Ihnen ist vielleicht auch schon mal so gegangen, wie man das immer wieder hört und vielleicht auch selbst schon so empfunden hat. Was wäre das doch, wenn ich mit dem Herrn damals unterwegs gewesen wäre? Mein Glaube wäre ganz anders, wenn ich ihn gesehen hätte. Vielleicht hätte er mich in den Arm genommen. Und dann hätte es vielleicht am Lagerfeuer oder so, wir können das ja uns ein bisschen romantisch ausmalen, ein Gespräch gegeben, nur Jesus und ich, nur Jesus und ich. Und dann wären wir ganz nah gewesen. Ich hätte ihn gesehen und hätte gesehen, was er macht. Also mehr geht doch nicht. Mehr geht doch wirklich nicht. Jetzt müssen wir aber zu unserem Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass Jesus etwas ganz anderes sagt. Er sagt nicht, mehr geht nicht. Und jetzt kann es nur noch bergab gehen, was diesen Grad der Gemeinschaft mit mir betrifft, wenn ich zum Vater zurückgehe, sondern er sagt, ich sage euch die Wahrheit, so ist, ich schenke euch reinen Wein ein. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Hi, hoppla. Ja, kann doch nicht sein. Die Jünger haben es natürlich auch nicht verstanden. Was soll daran gut sein? Ich traktiere sie nicht mit Fremdworten jetzt, aber viele können ja Englisch und but it is actually best for you. Also es ist das Beste für dich. Besser kann es nicht sein. Ich muss gehen, könnte man auch sagen. Das ist schon erstaunlich. Wir hätten gedacht, ja, also das ist ja jetzt nun Jesus auf Erden. Klar, vielleicht hätte man gedacht, naja, wenigstens nachdem die Vergebung schon geschehen ist und wir schon ewiges Leben haben, aber dann immer so mit Jesus zusammen zu sein. Nein, er sagt, das Beste für euch ist, dass ich gehe, denn dann, ich sage es mal begründend, kann der Tröster zu euch kommen. Ich will den Vater darum bitten. Nun, man muss eigentlich fairerweise sagen, bei diesem nächsten Step, bei diesem nächsten Schritt in der Heilsgeschichte, hat natürlich unser Herr auch schon die Zielvorstellung vor Augen. Also das, was jetzt nach seinem irdischen bei den Jüngern sein kommt, ist dann, dass der Geist in uns wohnt. Aber ganz am Schluss, lesen Sie nur mal Offenbarung 21, ganz am Schluss, da haben Sie nicht nur Jesus mit uns, Jesus in uns, sondern auch bei uns. Also da ist dann alles da. Er ist gegenwärtig und er lebt in uns. Aber zunächst einmal sagt der Herr, es ist besser, dass ich gehe, denn dann kann der Geist kommen und es kann die Innewohnung, dieses Wunder geschehen. Da machen wir uns da gar keine Vorstellung. Versuchen Sie mal einem Juden, der nicht Jesus kennt, und das Neue Testament zu erklären, dass dieser heilige Gott, der ihm so heilig ist, dass er seinen Namen gar nicht ausspricht. Wenn etwa Rabbinen lehren, ein Schiur machen, wie sie das nennen, so eine Lehreinheit, dann sagen sie immer nur Hashem, der Name. Weil der heilige Name wird nie ausgesprochen. Das ist ein Gott, der so heilig, so überragend, so groß ist, dass man kann ihm eigentlich gar nicht begegnen. Und jetzt sagt das Neue Testament nichts anderes, als dass Gott in uns wohnt. Naja, das müssen ja ganz besondere Menschen sein, wo Gott sich das antut. Das sind auch ganz besondere Menschen. Aber ganz anders besonders, wie wir uns das vielleicht ausgedacht hätten. Und das ist ein Riesenwunder. Das ist ein Riesenwunder. Gott will in Menschenherzen wohnen. Und dazu muss er sich natürlich zunächst den Herzensboden bereiten. Immer mal sehen, wenn wir das Thema angehen, dann wollen wir das in drei Abschnitten machen. Der angekündigte Einzug, der Einzug und das gemeinsame Wohnen. Dieser Tage gab es ja auch eine Hochzeit hier, Sie haben es ja mitbekommen. Und da zieht man dann ja auch zusammen, ja. Und vorher hat man das angekündigt und dann hat man sich in die Wohnung gesucht und dann zieht man in die Wohnung ein und dann lebt man, wenn es gut läuft, zum ersten Mal mit jemand zusammen. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ja. Der Einzug, das kann ja noch alles schön sein, vor allem wenn der Urlaub noch vor einem steht. Aber dann das gemeinsame Wohnen nach 2, 3, 4, 5 Monaten, Jahren, Jahrzehnten, da kann es dann auch beschwerlich werden. Also das müssen wir uns mal anschauen. Wir müssen mal in die Vergangenheit, wir haben schon ein bisschen in die Zukunft geblickt, schauen. In der Vergangenheit hat ja Gott schon mal bei den Menschen gewohnt. Sie kennen die ersten Blätter der Bibel, aber da ist sozusagen der Mensch ausgezogen. Er ist erst innerlich ausgezogen und dann wurde er auch äußerlich ausgezogen. Das ist kein gutes Deutsch. Die Deutschlehrerin schüttelt den Kopf, aber sie hat mich trotzdem verstanden. Ja, er wurde ausgezogen. Und es ist interessant, dass die Rückwärtsbewegung auch wieder zunächst innen beginnt und später erst äußerlich im Reich Gottes sichtbar. Er wohnt in uns, das ist erst ein innerer Vorgang. Oder sind Sie schon mal hier in Langensteinbach im Einkaufszentrum unterwegs gewesen und dann sagte jemand, ah, in dir wohnt aber Gott, gell? Das wird Ihnen wahrscheinlich noch nie passiert sein. Man sieht so eigentlich nicht, ist aber doch wahr. Aber es wird eines Tages der Moment kommen, wo es auch äußerlich klar zu erkennen wird. Nun, und nach diesem Auszug des Menschen in dieser doppelten Weise kam bis Jesu Kreuz und Auferstehung der Heilige Geist auch zu Menschen. Er kam auch auf Menschen, nicht innewohnend, nicht bleibend. Er kam als Dienstbegabung, als besondere Verbindung. Das lesen wir in der Bibel immer wieder, zum Beispiel auf Könige, auf Priester, auf Propheten oder etwa auch auf die Baumeister, die die Tempelgeräte gemacht haben oder die Geräte für die Stiftshütte. Und die sind ja so gestaltet, dass man zum Teil bis heute nicht weiß, wie man das technisch hingekriegt hat. Das heißt also, der Leuchter etwa ist, ich weiß nicht, ob Sie mal überlegt haben, wie man einen aus Gold getriebenen Leuchter aus einem Stück, der innen hohl ist, herstellt. Ja, können Sie mal nachdenken, ich habe es auch versucht zu lösen, bin auch nicht drauf gekommen, aber ich bin auch nicht Bezalael, der mit dem Geist Gottes für die Herstellung des Leuchters besonders ausgestattet war. Also im Alten Testament kam der Geist Gottes auf jemanden. Zum Beispiel hat David Angst, dass nach seiner Sünde es ihm so geht wie seinem Vorgänger, wie Saul, und er betet, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Jetzt im Neuen Testament, da kommt der Geist Gottes bei den Kindern Gottes, die ein gereinigtes Herz durch das Blut Jesu haben, wo sozusagen das Fundament gelegt ist. Die Reinheit da ist, in der der Geist einziehen kann. Da kommt der Geist Gottes in Menschen. Er wohnt in ihnen, bleibend, in Ewigkeit. Ein Unterschied, ein Riesenunterschied. Und deswegen sind neutestamentlich gesehen, denn dort, wo Gott wohnt, wo Gott sich aufhält, ist Tempel Gottes. Deswegen werden wir einzeln als Glieder am Leib des Christus und als Gesamtheit in der Gemeinde als Tempel des lebendigen Gottes bezeichnet. Weil Gott in uns wohnt. Wir sind auch deswegen heilig. Nicht, weil wir es aus uns sind, sondern weil Gott uns gereinigt und geheiligt hat und in uns wohnt. Und ganz nebenbei gesagt, man benimmt sich im Haus des Herrn nicht wie auf der Gass. Und das Haus Gottes ist ja eigentlich immer, sind wir ja immer. Ein Christ, der leben will wie die Welt, verleugnet sein Tempelsein, sein Heiligsein. Er schmäht Gott. Also gehen wir die drei Punkte an. Der angekündigte Einzug, der Einzug und das gemeinsame Wohnen. Nun, auch die Rabbinen haben zur Zeit Jesu gelehrt, dass der Heilige Geist, der eben wie gesagt im Alten Bund auf die besonders Begabten gekommen ist, sich mit den letzten Propheten Haggai, Sacharja, Malachi zurückgezogen hat. Da war dann so ein Reden, so eine stille Zeit von etwa 400 Jahren, bis dann Johannes der Täufer aufgetreten ist und dann Jesus selbst gekommen ist. Aber aus alttestamentlichen Stellen haben die Rabbinen geschlossen, dass wenn der Messias kommt, sie nannten das oder sie brachten das in Verbindung mit dem Ende der Tage, wenn der Messias kommt, dann gibt es auch eine neue Geistausgießung. Und sie haben auch gesagt, das aus anderen Zusammenhängen her, wenn der Messias kommt, wird er besondere messianische Zeichen und Wunder wirken, die sonst niemand wirken kann. Und jetzt kommt Jesus, und er wirkt besondere messianische Zeichen und Wunder. Denken Sie an die Auferweckung des Lazarus. Denken Sie, dass Blinde wieder sehend wurden. Denken Sie daran, dass Kranke geheilt wurden. Das waren die Dämonenaustreibung bei einem Taubstumm. Das waren alles von den Rabbinen gelehrte Wunder, die nur der Messias tun kann. Und dann kommt am 50. Tag nach Auferstehung, am Pentekoste, am Pfingsttag, daher kommt das Wort der 50., an Shavuot kommt der Heilige Geist. Ein paar haben gesagt, die haben zu tief ins Glas geguckt. Dann sagt Petrus, nee, Freunde, so spät ist noch nicht. Sondern das ist, was Joel sagt. Joel 3. Ich will von meinem Geist, er zitiert etwas in einer Variante zum alttestamentlichen Text, aber das spielt jetzt mal keine Rolle. Ich will von meinem Geist nehmen. Also da hätte das Judentum schließen können, da war einer, der hat messianische Zeichen und Wunder getan und jetzt ist der Geist Gottes da. Das war ein Reden Gottes. Jesus ist der Messias. Aber sie haben es ja weitgehend nicht akzeptiert. Der Herr hat auch schon in seinen Abschiedsreden angekündigt, dass er die dritte Person der Gottheit senden wird, den Geist der Wahrheit, den Tröster, der selber Gott ist. Wenn ich aber gegangen bin, werde ich ihn zu euch senden und an anderen Stellen heißt, werde ich den Vater bitten, dass er den Geist, den Tröster, den Parakleten, den Fürsprecher, den Anwalt, den Sachwalter zu euch senden wird. Also durch den verheißenen Geist sind wir mit Vater und Sohn eins. Das ist eine geistliche Atombombe. Also von Gott angenommen, von Gott begnadigt, von Gott gereinigt, unter der Vergebung Gottes, das kannte das alte Testament auch alles. Aber Familie Gottes, nicht nur Nennkind, nicht nur Adoptivsohn, sondern wirklich Familie Gottes. Gott wohnt in uns. Und wir müssen ja daran denken, dass Gott aus seiner Liebe heraus uns das Größte und Schönste gibt, was er hat. Nehmen wir mal an, idealtypischerweise, eine Frau und ein Mann lieben sich über alles. Und der Mann ist auch noch sehr reich, Millionär oder Milliardär und er schenkt ihr ein wunderschönes Halskollier. Wunderschön. Aber er ist nie bei ihr. Meinen Sie, dass die Frau zufrieden ist? Und der Mann ja eigentlich auch nicht, wenn er sie liebt, ja? Nein, also das Eigentliche ist doch, sagen wir mal, das Halskollier ist doch nur die Draufgabe, ist doch nur noch ein Zeichen dessen, was in seinem Herzen ist. Sie will doch ihn, idealtypischerweise, und nicht nur sein Geld und seine Herrlichkeit, sein Vermögen. Schauen Sie, und wenn Gott uns das Größte geben will, was er hat, dann schenkt er uns nicht nur, Hauptsache gesund, sagen die Leute, ja, Gesundheit, schönes Leben, vielleicht einen gewissen Vermögen, Reichtum, Freude, ja, das wäre ja schon was. Aber Gott will ja das Beste für uns, weil er ja in seiner Liebe in uns, zu uns entbrannt ist. Er kann ja gar nicht anders. Im hohepriesterlichen Gebet heißt es, ich will, Vater, dass sie dort sind, wo ich bin und dass sie eins sind, wie wir eins sind, durch den Geist, dass du in ihnen wohnst, wie ich in dir wohne. Und all diese Dinge. Und dann sagt der Herr etwas am Ende dieses hohepriesterlichen Gebets oder nahe am Ende, weil du sie liebst, wie du mich liebst. Boah, kommen sie sich so liebenswert immer vor? So in ihr Leben gucken? Und ich in meins? Aber es ist so. Es ist so, es ist ein Wunder. Jesus schaut uns an, wie er den Sohn anschaut. Er sieht uns vollkommen in Christo. Er liebt uns vollkommen, total. Nicht bei ihm sind die Zweifel und die Fragen, sondern auf unserer Seite. Wir können das gar nicht fassen. Das kann doch nicht sein. Also so langsam lerne ich mich auch kennen, denkt der ein oder andere, und ich denke das auch, wie ich so wirklich bin. Also ob ich mich in mich selbst verlieben würde. Vielleicht, wenn ich narzisstisch veranlagt bin oder irgendwie eine Wahrnehmungsstörung habe. Neulich sagte jemand, eigentlich siehst du gar nicht so schlecht aus. Habe ich mich gefreut wie Bolle. Aber sie nahm zu der Zeit ganz starke Medikamente. Und da habe ich gesagt, ob die auch auf die Augen schlagen. Also es ist sehr schön, ja. Aber Gott liebt uns und weil er uns so unsagbar liebt, will er das Beste für uns. Und das Beste ist nicht ein Halskollier, das Beste ist nicht das Drumherum, das gibt es alles gratis noch irgendwann dazu. Das Beste ist, er schenkt sich selbst und so wie er ist. Was Besseres gibt es nicht, das ist das Nonplusultra, was mehr geht gar nicht. Und mit unserer geistlichen Geburt bekommen wir Gaben Gottes. Das sind die sogenannten Charismata, die Geistesgaben. Jedes Kind Gottes hat bestimmte Begabungen und auch bestimmte Aufgaben. So wie jede natürliche Geburt von Gott so gestaltet ist, dass jeder Mensch Gaben hat. Die sind nur meist verschüttet. Ich habe gern das Beispiel, dass ich sage, wie viel Franz Beckenbauers und Peles und Eusebios und so gab es im Mittelalter oder im Altertum? Na, Sie werden sagen, keinen. Ich habe jedenfalls noch nie davon was gelesen. Ja, aber warum nicht? Na, weil die noch nie Fußball gespielt haben. Da gab es vielleicht schon Talente wie Franzl Beckenbauer, unser Kreiser, ja. Aber es hat keiner entdeckt. Es gab vielleicht Leute, die malen konnten wie Rubens, aber die haben nicht gemalt. Und deswegen ist meine Überzeugung, dass jeder Mensch natürlicherseits und dann im geistlichen Bereich sowieso von Gott genial geschaffen und genial begabt ist. Es ist nur versteckt. Ich habe schon das Beispiel mal gemacht. Schauen Sie, ich habe ein dreckiges Stück Papier. Sehen Sie es? Das ist der Pütze. Wollen Sie es haben? Wollen Sie nicht haben? Aber schauen Sie, was passiert. Ich habe gehofft, dass es niemand will. Was passiert? Ich habe also keine Kosten und Mühen heute Morgen gescheut. Mehr habe ich nicht. Ich wollte vielleicht einen 500 nehmen, habe ich nicht, selbst einen 100 nicht. Sehen Sie, was das ist? Hätten Sie mal genommen, entfaltet, vielleicht gereinigt, er lag nicht wirklich in der Pfütze, dazu bin ich zu sehr Schwabe. Es ist ein 50-Euro-Schein. Und so ist der Mensch der Sünde. Er ist in sich verkrümmt, schmutzig, zusammengefaltet, aber er hat eigentlich einen ungeheuren Wert. Und den hat Gott in ihn gelegt. Ist genial, auf seine Weise. Er ist original, es gibt ihn nur einmal. Und das gilt natürlicherweise und das gilt auch geistlicherweise. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das können wir sehr schnell machen. Wann ist denn Gott eingezogen? Wir wissen, das ist an Pfingsten geschehen. Vorher hat durch Kreuz und Auferstehung der Herr die Wohnung bereitet, die Herzen gereinigt und nun ist er eingezogen. Der Erstling ist auferstanden und an Schavuot, die Erstlinge wurden Gott dargebracht. Alle waren beieinander, lesen wir in der Apostelgeschichte. Plötzlich ein Brausen vom Himmel wie gewaltiger Wind, er erfüllte das ganze Haus. Es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, setzte sich auf einen jeden von ihnen, das waren 120, alle erfüllt vom Heiligen Geist und sie fingen alle an, in Sprachen, die sie nicht gelernt haben, in Fremdsprachen, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Also das können wir schon abhaken. Da ist Gott eingezogen und seither zieht er in jedes Herz ein, das sich ihm öffnet. Aber vielleicht sitzen Sie jetzt da und sagen, das wäre ja schön, aber bei mir ist das nicht so, das können Sie ganz einfach haben. Wer mein Wort hört und dem sich vertrauensvoll öffnet, der mich gesandt hat, dem Vater, der kann, der wird erleben, dass Gott bei ihm einzieht. Das ist doch wunderbar. Wir müssen nur sagen, herzlich willkommen. Komm herein. Also, wir haben jetzt den angekündigten Einzug gehabt, den vollzogenen Einzug. Und jetzt geht es um das gemeinsame Wohnen, das Leben im Geist. Naja, das ist ja so eine Sache. Wie gesagt, also bei jungen Paaren, da hängt ja der Himmel voller Geigen, aber so manches Mal muss ja dann auch der Himmel dann auf Erden gelebt werden oder nicht so manches Mal, eigentlich immer. Und das ist ja noch einmal eine zweite Sache, wo wir sagen müssen, das kann auch unter Umständen ganz schwierig werden. Also da gibt es Ehen, das ist eigentlich nur nebeneinander. Da hat jeder so seine Spur, das hat sie irgendwie im Laufe der Jahre so arrangiert. Das ist immer die große Gefahr, wenn Kinder da sind und dann hat jeder so seinen Bereich und der, womöglich gehen auch die Hobbys noch auseinander. Und ach du Schreck, ich habe sogar von gläubigen Ehepaaren gehört, da gehen die in unterschiedliche Gemeinden. Das geht ja nun gar nicht, außer in irgendeinem Spezialfall. Das geht ja nun gar nicht. Also es gibt ein Nebeneinander, das ist, man streitet nicht groß, man macht aber auch nicht groß was zusammen, man ist keine Einheit, aber man läuft jeder so auf seiner Spur. Und Probleme gibt es nur, wenn man sich ins Gehege kommt. Ja? Wenn der eine mal wagt, seine Spur zu verlassen und auf der Spur des anderen irgendwie was zu wollen. Nebeneinander. Natürlich gibt es auch hoffentlich weniger die Variante gegeneinander. Es gibt Ehen, da ist immer nur Kampf und Streit. Also kaum hat der eine was gesagt, muss der andere gleich was dagegen sagen oder zumindest Gesicht verziehen. Also in solchen Ehen, wenn du da irgendwo eingeladen bist, das dauert nicht lang, da merkst du schon, das ist kein Miteinander, das ist auch kein Nebeneinander, das ist ein Gegeneinander. Dann gibt es Ehen, die arbeiten miteinander, das ist also ein Team. Das ist schon gut, das ist schon besser. Ein Team, oft leider ist schlecht und ist auch nicht schlecht, das ist ein bisschen schwierig, ist ambivalent. Mit gemeinsamen Interessen und Hobbys. Also man hat die gleiche Richtung von dem, was man gern unternimmt und macht, geht zusammen gern Skifahren oder geht zusammen gern Radfahren oder ins Theater oder sonst irgendwie was. Aber dieses Kooperationsmodell, das ist schon etwas. Das ist schon etwas. Aber es gibt noch mehr. Es gibt Ehen, da ist man füreinander da. Also da ist man bereit, für den anderen auf etwas zu verzichten. Und dann ist man übrigens selbst am reichsten beschenkt. Nun, reinrassig ist sowieso keine Ehe. Also dass man sagt, ja, in welcher Klasse bin ich jetzt? Erste, zweite, dritte oder vierte? Man ist irgendwie, naja, schwerpunktmäßig in einer Klasse, aber kann in jeder anderen Klasse sich auch zeitweise aufhalten. Stimmt's? Nicht verheiratet gucken groß, verheiratet sagen, ich weiß, wovon der redet. Das kann schon mal vorkommen. Jetzt aber beim Zusammenleben mit dem Heiligen Geist, welche biblische Variante will denn der Geist Gottes mit uns im Zusammenleben haben? Wie ist das mit dem Wohnen? Mit dem Ehepartner kann es so sein, aber wie ist es mit dem Geist Gottes? Gegeneinander gibt es leider auch. Es gibt Christen, da ist der Geist Gottes eingezogen, aber der führt eigentlich nur ein Nischendasein. Gegen den wird förmlich gestritten. Der wird regelmäßig mundtot gemacht. Gibt's. Es gibt ein Nebeneinander mit dem Geist Gottes. Man ist schon da. Aber er ist nicht der Herr im Haus, sondern man müsste sagen, er wird eigentlich nur dann aus seinem Randbereich in den Zentralbereich gebeten und hineingelassen, wenn Not herrscht oder Hilfe gebraucht wird. Ansonsten lebt man sein Leben ganz gut ohne ihn. So wie man heute halt lebt. Miteinander ist schon besser. Gemeinsame Ziele, wenn die von der Bibel, vom Geist Gottes gesteckt werden, dann kooperiert man. Dann will man gemeinsam etwas in die richtige Richtung bewegen. Aber es gibt natürlich auch noch das Füreinander, der Verzicht aus der Liebe um einer größeren Sache willen. Das ist das Prinzip, das Leben schafft und Leben ermöglicht und Leben sich entfalten lässt. Jede Mutter muss an Kraft, an Lebens-, an biologischer Kraft, an physischer Kraft opfern für ihr Kind. Peter, du bist Gynäkologe, du könntest es jetzt besser erklären wie ich, aber was an einer Mutter schon alles geschieht während der Schwangerschaft und dann mit der Geburt, und man weiß ja auch als Nichtmediziner, dass der Embryo immer bestmöglich versorgt wird, auch manchmal zulasten der Mutter, wenn es Mangelerscheinungen gibt. Und nachher auch. Sie kann nicht mehr und der Mann auch nicht. So wie das war, das ist, also ich weiß noch, das erste von uns 5 Kindern, bis du mal realisierst, das ist jetzt nicht mal nur so eine 2-, 3-, 4-, 6-wöchige Sache und dann geht es weiter wie vorher, sondern das ist jetzt etwas, das hat dein Leben total, unser Leben total verändert und es erfordert Verzicht und Opfer. Vieles geht nicht mehr. Es ist ja leider die Krux unserer Tage, dass man versucht, Familien zu suggerieren, man könne Kinder haben, die ein Riesengeschenk sind. Wunderbare Sache. Aber man könnte also quasi in allen Bereichen so weiterleben wie ohne Kinder. Das geht nicht. Das geht nicht. Der Staat kann die Eltern nicht ersetzen. Also das Leben braucht das Opfer. Jesus hat Leben gegeben und Leben ermöglicht und Lebensgrundlage geschaffen, indem er verzichtet hat. Das war kein Urlaub, den er hier 33 Jahre auf Erden hatte. Aber da hätte er sich was Besseres vorstellen können. Und so ist es heute auch. In einer Familie, wenn keiner verzichten will und alle nur haben wollen oder ihre Ansprüche anmelden, dann kann das nicht gelingen. Das ist eine Sache des inneren Verständnisses, dass man im Glauben sagt, ich kann um Jesu Willen verzichten. Paulus sagt sogar, obwohl ich frei bin, habe ich mich zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen. Ich tue alles, ich gebe alles, ich mache alles um Jesu willen. Das ist ganz, ganz wunderbar. Also, wie sieht das Zusammenleben aus? Vielleicht ist das Bild am besten, wenn wir sagen, Gott hat die Wohnung übernommen, sie gehört ihm. Er ist nicht Untermieter, er ist nicht geduldet, er ist nicht Nebenmieter, er ist nicht irgendwie auch noch mit eingezogen und jetzt muss man gucken, wem was in unserem Leben zusteht, sondern ihm gehört die Wohnung. Erkauft, sagt Petrus, mit seinem Blut. Und damit waren wir doch einverstanden, weil besser kann es doch für uns nicht sein, wenn er den Laden übernimmt. Was wir mit unserem Leben, mit unserem Lebenshaus machen ohne Gott, schauen Sie die Welt an. Das habe ich nochmal nachgelesen über die letzten Tage, Monate von Heinrich Himmler. Ich will jetzt nicht auf den Mann, ich sage nur, zu was der Mensch fähig ist, zu was wir fähig sind. Ihr werdet sein wie Gott, schauen Sie sich die Geschichte an. Ein einziges Trümmerfeld, ein einziges Meer von Leiden und von Schmerzen, ein einziges Meer von Tränen. Besser du übernimmst den Laden wieder. Das hat keinen Wert. Also er ist der Eigentümer. Und wenn er der Eigentümer ist, dann bin ich geduldeter Mieter. Also Mieter ist eigentlich das falsche Wort. Mitbewohner. Eigentlich muss ich genau genommen sagen, ich bin Familienmitglied. Aber mein Vater hat das Sagen. Mein Vater hat das Sagen, er soll sagen, wo es lang geht. Und solange dieses Modell so gelebt wird, ist es zum Frieden und zum Heil. Einer hat das Sagen und der andere ordnet sich unter. Schwierig wird es, wenn der, der sich eigentlich unterordnen soll, plötzlich wieder das Sagen haben will. Nun, ganz generell werden wir das nie sagen, aber jetzt sind wir doch mal ehrlich. Es gibt so manchen Bereich, da haben wir das Ruder fest in der Hand. Da darf Gott nicht rein. Da kriegt er so einen Nebenraum zugewiesen oder wird in den Keller geschickt. Bei vielen sind es die Finanzen. Bei manchen ist es die Sexualität, die Unversöhnlichkeit. Nee. Das werde ich nie vergessen. Wirklich? Also die Frage, die sich jetzt beim gemeinsamen Wohnen stellt, ich wechsle mal kurz das Bild, ich komme gleich auf die Wohnung zurück, ist, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, wo sitzt Jesus? Im Kofferraum? Ganz schlecht. Rückfahrersitz? Auch schlecht. Beifahrersitz schon besser, ist schon erste Reihe, aber auch noch nicht optimal. Er muss an Steuer. Und zwar nicht von einem Fahrschulauto. Wissen Sie, der Fahrschullehrer hat ja auch Pedale und kann zur Not eingreifen. Nein, richtig an Steuer. Und ich sitze daneben. Nicht passiv, sondern aktiv, begleitend, bejahend. Manchmal muss man sich so festhalten, man denkt, er fährt zu schnell oder sonst irgendwie was. Aber er hat die Sache im Griff. Er gehört an Steuer. Also er gehört in die Haupträume, nicht in die Nebenräume. Jetzt hat aber der Heilige Geist eine Eigenschaft, im Unterschied zu manchen Gästen. Bei Gästen, da gibt es ja große Unterschiede. Es gibt Menschen, die sind so dominant, da fühlst du dich in der eigenen Wohnung an die Wand gedrückt. Ja, die bestimmen dann plötzlich, die übernehmen sofort das Ruder. Und dann gibt es Gäste, die entschuldigen sich immer schon vorher, dass sie da sind. Ja? Also das, jetzt, wie ist der Heilige Geist? Der hätte ja jedes Recht und jede Macht und jede Kraft. Der könnte uns also an die Wand drücken, ist ja gar kein Problem. Macht er nicht. Das macht er nicht. Wenn du mit dem Fuß auf den Boden stammst, das will ich aber, sagst, wie ein kleines Kind, das seinen Bagger will, das will ich aber, dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Er drängt sich nicht auf. Gott drängt sich nicht auf. Ihm gehört der Laden, er hat alles geschaffen, er weiß alles besser, er kann alles besser, er liebt uns und er will auch das Beste für uns. Und wenn wir sagen, aber ich will jetzt nicht, dann zieht er sich zurück. Die Bibel nennt es, man kann den Geist dämpfen, unterdrücken. Sie greift auch das Bild vom Löschen auf, weil er wird ja mit dem Feuer verglichen. Das ist ja auch wie am Tora-Empfang haben wir beim Geistempfang Wind, Stimmen und Feuer. Und das ist dann das Bild dazu, man kann den Geist löschen, dämpfen. Wenn Sie über eine Flamme, eine Feuerdecke, Branddecke nennt man die Teile, ausbreiten, dann ersticken sie die Flamme, weil sie keinen Sauerstoff bekommt. Sie hat keinen Raum, sich zu entfalten. Und das kann man mit dem Heiligen Geist machen. Also, wie dämpfe ich den Heiligen Geist? Indem ich mich möglichst breit und groß mache. Bis hin zur Kanzel. Ich bete immer wieder, Herr, lass mich dir auf der Kanzel nicht im Weg umhergehen. Da gibt es nämlich noch einen Rainer Wörz, der kann in dem Weg stehen. Verstehen Sie? Da gibt es. Also ich kann die Branddecke nehmen. Meistens merken wir das, wenn wir über die Sache gar nicht groß beten können oder gar nicht groß nachfragen, auch darüber nicht angesprochen werden, wir wollen so Dinge so durchziehen. Das wird am meisten vor sich gerechtfertigt, so bin ich halt und das ist auch richtig so und der andere hat ja auch und überhaupt und man muss ja auch gucken, wo man bleibt. Das sind am meisten so Argumente vor allem selber, damit man, wie man so schön sagt, durchzieht, aber nicht merkt, dass man eigentlich den Geist dämpft. Also der Ungehorsam. Ich weiß eigentlich, was Gott will, aber ich will es nicht. Jetzt sagen wir es aber positiv. Ich möchte ja nicht den Geist dämpfen, Sie doch auch nicht, oder? Sonst wären Sie doch nicht hier. Wollen doch das Feuer anfachen. Sagen doch, Mensch, Herr, warum ist bei mir so wenig geworden in den letzten Jahrzehnten? Warum spüre ich so wenig? Ich möchte mehr Frucht haben, möchte mehr Vollmacht haben, möchte mehr, dass du in mir dich mehr entfalten kannst. Bei mir ist doch zu viel reiner Wörz und zu wenig Geist. Ja, wie können Sie jetzt Raum geben, Sauerstoff an die Flamme bringen? Ich sage Ihnen, es ist ganz einfach. Es ist so einfach, dass wir alles Mögliche tun und irgendwelche Spezialverfahren uns überlegen, um diesem einfachen Verfahren aus dem Weg zu gehen. Das einfache Verfahren heißt Gehorsam. Ja, Vater. Ja, Vater. Ich gehe noch mal in den medizinischen Bereich. Ich war noch nie im OP-Saal, außer dass ich zweimal operiert wurde, aber ehrlich gesagt habe ich da nicht viel mitbekommen. Aber so stelle ich mir das als Laie vor, am OP-Tisch hat einer das Sagen. Da kann man ja nicht, also man muss Dinge besprechen, vielleicht auch sich austauschen, aber letztlich hat einer das Sagen. Idealerweise jetzt, sagen wir mal, der Professor operiert selber mit seinem Team, er sagt, wo es lang geht. Und wenn er eine Kapazität ist und auch eine Autorität, ich meine, Menschen können sich irren, aber wir gehen jetzt mal idealtypischerweise davon aus, dann tun ja alle im OP-Saal gut daran, ihn zu assistieren und ihm zu helfen und das zu machen, was er sagt. Das ist das Beste für den Patienten. Schwierig wird's, wenn jetzt der Anästhesist plötzlich sagt, ich habe heute auch mal Lust, einen Bypass zu legen. Geh du mal an dieses, weiß ich nicht, wo man den Hahn aufdreht oder sonst was, oder wie das auch noch mit Maske oder mit Gummihammer oder wie das funktioniert. Und die OP-Schwester sagt, ich möchte auch nicht nur immer Besteck reichen. Und der Assistenzarzt sagt, der Alte hat jetzt lang genug rumbestimmt, jetzt mache ich mal, wie das läuft. Und der Nächste sagt, ich habe gar keinen Bock heute, ich gehe in die Kantine. Wenn sie nicht schon stillgelegt sind, würden sie sagen, nichts wie raus hier, egal ob mit OP-Leibchen oder nicht. Und so ist ein Laden, eine Gemeinde und ein Christ, wenn die, die nicht für diese Aufgabe ausgerüstet sind, diesen Aufgaben wahrnehmen wollen, also an die Stelle des Heiligen Geistes treten oder irgendwas machen wollen oder gar nichts machen wollen. Im Judentum sagt man, es ist ein großes Balagan, ein Durcheinander, ein Chaos. In so einem Laden, da geht nichts voran. Die OP wird nicht gelingen. Ja? Patient tot. Und so ist unser Leben. Es ist ein Projekt Gottes. Und dass wir erkennen, Mensch, am besten gelingt das, indem ich loslasse. Ich habe doch so viel Erfahrung gemacht, wo ich gemeint habe, wenn ich das nicht selber irgendwie steuere, manipuliere und versuche, andere auch in die Richtung zu bringen, die ich gern hätte, und da muss man schon selber und so. Wie oft habe ich die Erfahrung gemacht, das ging gewaltig schief. Vielleicht habe ich sogar bekommen, was ich wollte, aber bin mit einem Sack voller Sünden zurückgekommen. Beschwerten Herzen. Gehorchen. Oh Mann, sagen sie, und dafür braucht er so lange? Tja, ich brauche nicht nur 40 Minuten, wir brauchen ein Leben lang. Das ist so schwer. Gehorchen. Sagen sie, ja, aber ich weiß ja ganz oft nicht, was Gott will. Gut, lassen Sie die 2-3% weg. In den meisten Dingen ist es ganz klar, was der Herr will. Als Josua mit seinen Mannen 7-mal um Jericho herumziehen sollte, da hat er das auch nicht gemacht. Hallo? So ein Quatsch. Ich bin Generalfeldmarschall und ich habe schon alles Mögliche, alle möglichen Schlachten geschlagen, aber so einen Blödsinn habe ich jetzt noch nie gehört. Mit den Priestern vorne raus, die Trompeten da ihr Zeug vorne weg und da ziehe ich einmal rum und am 7. Tag 7-mal und am 8. nochmal oder was? Nein, der hat gesagt, ich weiß, das kapiere ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe Josua jetzt nicht gefragt, ich unterstelle ihm das jetzt mal. Ich kapiere das nicht. Aber ich mache das einfach. Ja, warum? Ja, weil es Gott gesagt hat. Abraham, opfer mal deinen Isaak. Na, das geht ja gar nicht. Überhaupt nicht. Ich mache das einfach mal, weil es Gott gesagt hat. Und ich weiß nicht, sie stehen vielleicht vor einer Entscheidung und ringen mit sich. Ich mache das mal einfach, weil es Gott so gesagt hat. Ich mache das mal einfach. Er ist ja verantwortlich. Ihm gehört ja der Laden. Er ist ja der Professor am OP-Tisch. Er übernimmt ja die Verantwortung, wenn er sagt, mach das. Und dann dürfen wir erleben etwas, und damit schließe ich ab, von einer Glückseligkeit. Ich weiß, dieses Wort ist ein bisschen altertümlich, aber ich finde es trotzdem schön. Eusebia ist eigentlich das Leben im Aufblick und in Harmonie mit dem Herrn. Ein Glück, dass es so auf dieser Welt nicht gibt. In Harmonie mit unserem Schöpfer und unserem Erlöser, mit dem Wiederkommenden. Kennen Sie das? Eine Glückseligkeit. Das hat nichts damit zu tun, wie es Ihnen gerade äußerlich geht. Es ist ein inneres Übereinstimmen mit Gott. Und wenn was dazwischen kommt, wie heißt es in der Welt, Krönchen richten und wieder aufstehen. Naja, Krönchen brauchen wir nicht richten, aber wieder aufstehen. Denn Johannes sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Also unser Krönchen richten heißt, ach Herr Jesus, mein Ehrenkleid und Schmuck bist doch du und deine Vergebung und Gnade. Ich stehe auf und stelle mich unter deine Vergebung und dein Blut. Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Jawohl, ja. Und Gott ist ja nicht, dass er immer nur Kadaver gehorsam will. In vieles bezieht er uns ja mit ein. Aber es gibt eben auch Dinge, da sagt er, das wirst du später verstehen. Wirst du später verstehen. Ich schließe mit einem Beispiel von Leonard Bernstein, der ja ein bekannter Dirigent war. Und er wurde einmal gefragt, welches Instrument denn das Wichtigste in seinem Orchester wäre. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Die zweite Geige. Dachte ich, was soll denn das? Er wollte damit sagen, dass jeder den Platz einnimmt, der für ihn der richtige ist. Und wenn die zweite Geige die erste Geige spielen will, dann geht's nicht. Und wenn alle die erste Geige sein wollen, dann geht's nicht. Sondern da, wo du hingehörst, und so gibt's ein harmonisches Miteinander. Und der Dirigent, Gott selber, steht vorne und freut sich. Und das wünsche ich Ihnen. In Harmonie und im Aufblick und in Übereinstimmung mit dem Herrn zu leben. Glückselig der Mensch, der hört, was der Herr sagt. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für deine Mühe, die du dir mit uns gibst, deine Arbeit der Liebe. Wir danken dir für deinen Herzenswunsch, dass du an die Herzen anklopfst, dass du um Eintritt bittest, dass du in uns wohnen willst und in vielen von uns schon wohnst und dass du dich auf Zeit und Ewigkeit mit uns verbunden hast. Wir dürfen in dir sein und du in uns, so wie der Sohn in dir ist und der Vater im Sohn. Danke, dass wir mit hineingenommen sind in das Höchste, das Größte, dass du in uns lebst und dass wir dich eines Tages sehen werden, bei dir sein werden. Und nun schenkt es dieses Leben der Zukunft, dieses Leben der neuen Welt heute schon Gestalt gewinnen darf in unserem Leben. Dass wir kompatibel werden mit dem, was kommt, dass wir auch dir so entgegengehen. Und du weißt, wie schwer wir uns oft tun, einfach zu gehorchen und Ja zu sagen. Dass wir manchmal intellektuelle Kapriolen starten, um irgendwie rauszukommen. Dass wir einfach eigene Wege gehen. Danke, dass du dennoch an uns hältst und dass du uns festhältst und dich mühst, uns auf den rechten Weg zurückzubringen. Ja, Vater, es soll so werden, wie es dein Sohn gesagt hat. Unsere Speise soll es sein, deinen Willen zu tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.